ARD. MDR aktuell. Die Reportage.
So, wir sind jetzt hier auf einer Fläche, haben heute nicht so den Horizont, aber das mag ich auch so. Ja, wenn das mal so aussieht, kann man ein bisschen mehr nach innen gucken. Ne? Also wir haben Nebelbank vor uns.
Ein Wintermorgen Anfang des Jahres auf den Feldern von Robert Künne. Saftig grün und dicht bewachsen erstreckt sich eine Wiese bis weit in den Nebel hinein. Ausgerüstet mit Stechspaten und Eimer stapft der Anfang 40-Jährige über seinen Acker. Auch im Winter fährt er regelmäßig raus, um seine Felder zu untersuchen. Vor den Toren Leipzigs bei Jesewitz bewirtschaftet Robert Künne 300 Hektar. Das ist viel Land, selbst für einen Bauern aus Ostdeutschland, wo die Betriebe bedeutend größer sind als im Westen. Heute interessiert ihn besonders, was unter der Erde passiert.
Das ist richtig toll. Siehst du diese Krümelstruktur? Das ist jetzt nicht so platt, nicht so zusammenverdichtet, zusammengeklebt. So eine Krümelstruktur hier, das machen die Mikroorganismen. Ein belebter Boden ist krümelig. Ein toter Boden, der klatscht zusammen, wie wenn du Nudeln eine halbe Stunde kochst. So.
Ja. Robert Künnes Boden lebt. Ist das schon ein Trend, der zeigt, dass seine Art der Landwirtschaft erfolgreich ist? Oder nur eine Momentaufnahme? Rückblick auf den Sommer zuvor.
Man kann unter den derzeitigen Schwund vom Grundwasser kann man von einer schleichenden Wüstenbildung. Das ist nicht zu dramatisch ausgedrückt.
Diesen Eindruck schildert Künne auf dem Höhepunkt einer mehrjährigen heftigen Dürre in weiten Teilen Deutschlands.
Das Grundwasser erholt sich nicht. Hier bei mir auf dem Hof ist der Grundwasserspiegel seit 2018 im Durchschnitt über 1,5 Meter gesunken. Sieht nicht so aus, als wenn diese alte Bauernregel, 7 nasse, 7 trockene Jahre, dass die funktioniert. Es hat sich einfach klimatisch global etwas geändert.
Zurück auf der saftigen Wiese am Wintermorgen. Die Dürre ist vorerst vorbei.
Hier kommt der Kollege auch, der Regenwurm. Das ist doch schön.
Auf seinen Feldern und in seiner Arbeit findet ein Umbruch statt. Weg von der intensiven hin zur regenerativen Landwirtschaft. Weg von der Monokultur hin zum sogenannten Gemengeanbau. Auf diesem Acker teilt sich Roggen den Platz mit anderen Pflanzen, ohne Zusatzstoffe wie chemische Kunstdünger oder Pestizide.
Ich verspreche mir davon, dass wir langfristig Ziele verfolgen, über Dekaden, aber eben auch also in Zyklen von 3, 6, 9 Jahren, so da sind so die Betrachtungszeiträume. Mein Bankkonto will natürlich immer nur ein Jahr betrachten.
Für den Bauern ist das ein ziemlicher Spagat.
Meine Pflanzen, die müssen einfach jetzt mit dem Bodenleben interagieren und da einfach das Optimale umsetzen. Und das ist natürlich im Ertrag spürbar, das ist weniger. Langfristig geht es aber mir darum, eben die Bodenerosion und die ganzen Themen Bodenfruchtbarkeit, Wasser, auch Grundwasserqualität, das alles so im Blick zu haben. Und das sind allgemein Schätze, also die sind nicht nur mir, da bin ich auch ein Stück weit eben, kommt bei mir eben auch so der Naturschutzcharakter mehr als jetzt nur der Landwirtschaft in Form von Wirtschaften.
Erträge erwirtschaften, Naturschützen und dem Klimawandel trotzen. Ökologie und Ökonomie vereinen. Kann das funktionieren? Kann diese Saat aufgehen?
Hau rein.
Wenige Wochen später. Die Temperaturen sind nach oben geklettert, die Wetterlage wirkt stabil. Der Boden ist bereit für neue Pflanzen. Robert Künne und sein junger Mitarbeiter Simon Wolf füllen auf dem verwinkelten Betriebshof große Säcke Saatgut in den Trichter einer landwirtschaftlichen Maschine. Heute steht ein Feld mit Ackerbohnen an, auch bekannt als Saubohne. Sie heißt nicht umsonst so, denn in der Regel landet sie im Futtertrog für Rinder und Schweine. Robert Künne will das ändern, aber dazu später mehr. Als das Saatgut im Trichter gelandet ist, fügt er noch eine selbst zusammengestellte Mischung hinzu, wie eine Prise Salz aufs Essen.
Klee, Weidelgras, das ist Leindotter. Ja, schön ist halt dann auch, wenn du ganz viele diverse Komponenten hast, ein paar Kräuter drin sind. 3 sind Minimum. Im Idealfall versuchst du schon mindestens 5 Sachen reinzubringen.
Und diese bunte Mischung sät er dann auf dem Feld aus. Feine Klingen schneiden die Ackerkrume auf und lange Schläuche lassen die Saat zielgenau aus dem Trichter in die Risse des Bodens fallen, auf einer Breite von 6 Metern. Eine Walze schließt den Boden und drückt die Samen an.
Wir machen natürlich in gewisser Weise auch weiter so, wie wir es gewohnt sind. Also wir können es jetzt auch nicht komplett neu erfinden. Wir machen diese leichten Versuche und Veränderung mit unseren Anbaumethoden. Also das ist so ein seichter Anfang, Untersaaten, Zwischenfrüchte. Aber wir stellen jetzt nicht die Landwirtschaft komplett neu auf den Kopf.
Untersaaten und Zwischenfrüchte. Das bedeutet, in einem Jahr teilen sich Ackerbohne und Beipflanzen den Platz, im nächsten Weizen, Hafer oder Roggen. Mittlerweile steht auch Nutzhanf gemeinsam mit Klee und Co. bei Robert Kühne auf dem Feld. Einige Flächen liegen brach und erholen sich. Er verzichtet auf chemischen Dünger, Pestizide und schwere Bearbeitung wie das Umpflügen. Der Boden soll so wenig wie möglich durch Einwirken von außen gestört werden. Die Kulturen wachsen zusammen, aber auch in Konkurrenz auf dem Acker.
Was die regenerative Landwirtschaft speziell für sich hat, den Boden bewachsen zu lassen. Ein Schlagwort ist die grüne Brücke. Wir versuchen durch Untersaaten und gezielte Zwischenfrüchte den Boden dauerhaft zu durchwurzeln. Diese Wurzeln sprengen den Boden.
Ganz besonders entscheidend sind die Wurzeln. Und deswegen, immer wenn wir es schaffen, Kulturen anzubauen, die intensive Durchwurzelung haben, dann sind wir auf einem guten Weg mit dem Humusaufbau.
Das erzählt Axel Donn, Leiter des Forschungsbereichs Organische Bodensubstanz am Thünen-Institut in Braunschweig. Humus ist der Dünger, der im Boden selbst entsteht, wenn man ihn lässt. Er fördert die Fruchtbarkeit, schützt vor Erosion und Windverwehungen und speichert Wasser.
Humus entsteht aus pflanzlicher Biomasse und deswegen immer, wenn wir solche pflanzliche Biomasse dem Boden lassen oder zufügen, dann entsteht Humus. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, weil wir entziehen zum Beispiel auf Äckern, Wiesen, aber selbst im Wald jede Menge Biomasse diesen Systemen. Mit den Ernteprodukten, mit dem Getreide, mit dem Grünland, was abgefressen wird und im Wald auch das Holz, was wir rausholen. Und diese Biomasse steht dann nicht mehr für den Humusaufbau zur Verfügung.
Oft werden die Felder komplett umgepflügt und statt grüner Brücke über das ganze Jahr herrschen Phasen, wo nichts wächst und der Boden brach und braun daliegt.
Wir haben in Deutschland die Bodendauerbeobachtung und da sehen wir, dass insbesondere die Böden, die viel Humus haben, dass die auf einem absteigenden Trend sind, was die Humusvorräte angeht.
Robert Künne versucht auf seinen Feldern gegenzusteuern.
Also es bewegt sich was im Boden. Also ich sehe jetzt nicht sofort den sprunghaften Aufbau von Humus, aber ich sehe so ein bisschen, dass das Gefüge besser wird. Diese Krümelstruktur, wo wir drüber gesprochen haben.
Mit seinen Flächen ist er auch Teil des bundesweiten Forschungsprojekts Humus Klimanetz. Darin untersuchen Bodenforscher rund um Axel Donn, wie Bauern Humus vermehren können und wie das zum Klimaschutz beitragen kann.
Also Humus ist für die Bodenfruchtbarkeit zentral und der Nebeneffekt ist, dass es auch fürs Klima was Positives bewirken kann. Wir haben Emissionen, die sind schon in der Atmosphäre und die können durch Humusaufbaumaßnahmen wieder zurückgeholt werden. Negative Emissionen.
Für Landwirt Künne kann im Humus auch eine neue Einnahmequelle stecken. Das ist das sogenannte Carbon Farming. Ein humusreicher Untergrund baut Kohlenstoff, also C, auf und dadurch CO2 aus der Luft ab. Das kann man messen und diese Leistung in Emissionszertifikate umwandeln und verkaufen. Mehrere Unternehmen in Deutschland sind mittlerweile in diesem Geschäft tätig. Eines davon ist Positerra aus Rosenheim. Wir machen Boden besser, heißt es auf dessen Webseite. Seit der Gründung vor 3 Jahren gehören neben Robert Künne etwa 100 Landwirte zum Netzwerk von Positerra. Konventionelle und biologische. Ein Anruf bei Geschäftsführerin Birgit Kröber.
Dieses Jahr sind wieder sehr viele Anfragen von Landwirten dabei. Gerade junge Landwirte, die jetzt gerade in der Hofübernahme stehen, sind hoch motiviert und wissen, okay, wenn sie ihren eigenen Kindern auch noch einen gesunden Boden übergeben wollen, dann müssen sie jetzt etwas tun. Und da sehen wir sehr großes Potenzial.
Um Humus aufzubauen, müssen Landwirte ihren Boden in gewisser Weise lesen lernen. Kein leichtes Unterfangen.
Natürlich müssen die Landwirte dafür auch in irgendeiner Form honoriert werden, weil das entspricht nicht ihrer normalen täglichen Praxis, sondern das ist schon eine besondere Form der Landwirtschaft. Und um dies nicht ganz auf ihren Kosten sitzen zu bleiben, sage ich mal, die sie für diesen Transformationsprozess brauchen, haben wir Unternehmen dabei, die sich gern regional für Klima- und Umweltschutz engagieren möchten und da einfach einen Beitrag zu leisten. In der Regel tun Unternehmen das als CO2-Ausgleich.
Die Zertifikate mit Leipziger Stadtwerken mache ich das. Das ist ganz nah. Also die kaufen jetzt eben nicht in Südamerika irgendwelche. Es gibt große Kritik an diesen CO2-Zertifikaten, berechtigterweise. Also ganz schlimme Sachen sogar. Also Greenwashing per se. Hier ist es eben so, wir haben diese CO2-Bindung im Boden und das, was wir hier rechnerisch binden, das können die halt wirklich dann effektiv als Zertifikate auch aufkaufen.
Auf Anfrage schreiben die Leipziger Stadtwerke, dass sie so die Dienstwege ihrer Mitarbeitenden kompensieren wollen.
Unternehmen können zu mir kommen hier und mit mir hier am Feld ein Gespräch führen. Natürlich können sie auch nach Südamerika fliegen, aber da verbrennen wir ja schon wieder CO2.
Nach einer Erstuntersuchung des Bodens bekommt er bis zu 5 Jahre Zeit, um Humus aufzubauen und wird dabei von Positera unterstützt. Seine Böden sind sandig und ausgelaugt. Der Humusgehalt liegt bei etwas mehr als 1% Anteil am Boden. Ein gesunder Acker kann bis zu 5% Humus erreichen.
Wenn ich in 2 Jahren 0,5% aufgebaut habe und in diesen Untersuchungen das dabei rauskommt, bekomme ich Auszahlungen, die sich sehen lassen können. Es ist viel Risiko dabei, dass ich es kriege, aber wenn ich es kriegen würde, das wäre dann nochmal eine neue Einnahmequelle auf dem Acker.
Bis zur nächsten Bodenprobe könnte er fast 2000 Tonnen CO2 kompensieren und so mehrere 10.000 Euro an Einnahmen erzielen. Der Einsatz sei aber nicht ohne Risiko, erzählt Bodenforscher Axel Donn.
Wenn wir Humus aufbauen, ist er nicht für immer gespeichert im Boden, sondern kann auch irgendwann wieder verloren gehen. Insbesondere, wenn ich aufhöre, die Humusaufbaumaßnahme weiter durchzuführen. Oder auch, wenn die Klimaerwärmung uns da einen Strich durch die Rechnung machen.
Positera weiß um diese Unsicherheiten und will Landwirte wie Künne mindestens 10 Jahre lang zum Humusaufbau verpflichten. Erst dann soll er die letzte Tranche aus dem Zertifikatehandel erhalten oder muss sogar etwas zurückzahlen, wenn Humus verloren geht. In Zukunft soll der Humus in den Böden aber nicht die Dienstreisen von Firmenpersonal kompensieren, sondern der Landwirtschaft selbst bei ihren Klimazielen helfen.
Weil in der Landwirtschaft ist es noch ein bisschen komplizierter als mit anderen Treibhausgasquellen, weil alle kommen aus biologischen Prozessen. Das sind immer Mikroorganismen, die im Darm der Kühe das Methan oder in den Mägen dort produzieren. Wir können diese Prozesse nicht vollständig vermeiden und ausschalten.
Allerdings gilt auch für die Landwirtschaft keine Emissionen mehr bis 2045. Der Humus im Boden soll andere Treibhausgase im Agrarsektor ausgleichen.
Und das ist eine Größenordnung von 3 bis 6 Millionen Tonnen CO2, wenn man ein großes, ambitioniertes Programm für den Humusaufbau in der deutschen Landwirtschaft umsetzen würde. Das ist so die Größenordnung und das entspricht ungefähr 5% der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen, wie wir sie jetzt im Moment haben.
Landwirt Robert Künne könnte eine neue Ernte unter dem Boden einfahren. Für das Klima und sein Bankkonto, wenn es ihm gelingt. Aber auch die Ernte über der Erde macht ihm zu schaffen. In seinen Lagern wartet noch Getreide, das er seit 2 Jahren nicht los wird. Hat es mit einer Überproduktion in Deutschland zu tun? Der Einfuhr von Getreide aus der Ukraine? Mit geringerem Interesse für Bioware oder einem stärkeren Blick auf den Preis bei den Verbrauchern?
Durch den kommenden Frühling kommt bei mir natürlich auch der Treif wieder. Aber ich hatte Momente jetzt im Winter, wenn du einfach den Roggen aus der alten Ernte nicht verkauft bekommst und den Händler betteln musst und der dir dann einen Preis aufruft, wo du denkst, so, ach, das gibt's doch jetzt nicht. Und dann stehst du da und du weißt, kriegst den alten nicht los und der neue steht schon draußen. Und da hast du natürlich Sinnfragen. Ne? Warum mache ich das jetzt hier? Warum fahre ich jetzt hier wieder raus und hole jetzt hier wieder 100 Hektar Getreide runter, wo keiner haben will?
Mächtige Bullen und Rinder stehen zur Schau in Käfigen. Daneben Schafe und Alpakas. Die Hallen sind voll von großen Traktoren und den Neuheiten der landwirtschaftlichen Technik. Die Agra auf dem Leipziger Messegelände Mitte April ist ein wichtiges Branchentreffen von Bäuerinnen und Bauern. Auch der Biolandbau ist auf der Messe zu finden. Für einen Besuch tauscht Robert Künne seine Arbeitskleidung gegen Hemd und Sneaker.
Ich darf Sie herzlich begrüßen heute zur Podiumsdiskussion Bioprodukte.
Auf Einladung des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie soll er aus Sicht des Erzeugers über die Marktlage sprechen.
Da braucht es natürlich ein bisschen Pioniergeist, also speziell Leguminosen, Hülsenfrüchte, da geht einiges. Es gab immer wieder Eiweißstrategien und es hat dann eben an der Verarbeitung gefehlt, warum viele heimische Hülsenfrüchte, das ist zum Beispiel die Erbse, die Ackerbohne oder die Lupine, im Trog landet, bei Tierfutter.
Anderswo sind Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und Linsen längst ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Ernährung. Hierzulande fristen sie ein Nischendasein. Mit Folgen für unsere Gesundheit, erklärt Knut Schmidtke, Professor für ökologischen Landbau an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden.
Wir nehmen insgesamt zu viele Kalorien zu uns Und wir nehmen zu viel fetthaltige Lebensmittel zu uns. Wir nehmen zu wenig Gemüse, zu wenig Nüsse, zu wenig Körnerleguminosen, Hülsenfrüchte zu uns. Und das führt eben zu Problemen in der Gesundheit des Menschen, Übergewicht, Diabetes. Auch einige Krebsarten sind klar verbunden mit einer nicht gesunden Ernährung.
Hülsenfrüchte landen noch nicht so oft wie empfohlen auf den Tellern der Verbraucher und sie wachsen auf gerade einmal 2% der landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands. Bis 2030 sollen es laut der deutschen Ackerbaustrategie immerhin 10% sein. Robert Künne setzt auf die Hülsenfrüchte und darauf, dass sie ihren Weg nicht nur in die Futtertröge, sondern auch auf die Teller finden. Mit seinem zweiten Standbein, einer Mühle.
Wir als Mühle suchen einfach Innovationen, Produkte, die in Bäckereien verbacken werden können, in Catering oder in Küchen für Tagesverpflegung bis hin zu Bistros, Zusatzprodukte wie Ackerbohnenmehl. Da backen wir ja auch erfolgreich schon Dinkel zum Beispiel mit Ackerbohnenmehl, dass wir dort diese neuen Produkte auf den Markt bringen können, weil der Fleischersatzproduktemarkt, der wächst. Da ist einfach auch ein Umdenken, ein Bewusstseinswandel von der nächsten Generation.
Künne parkt seinen Wagen auf einem offenen Grundstück mit mehreren Hallen, wenige Kilometer von seinem Betriebshof entfernt. Es ist Mitte Mai. Seine Felder stehen in voller Blüte und die verschiedenen Pflanzen sind ein Paradies für Insekten.
Bei mir ist gerade der Inkarnatklee, also ist ganz viel Rot gerade zu sehen in den Flächen. Das ist ganz schön.
Auf dem Grundstück hingegen sieht alles nach Baustelle aus. Künne ist nicht allein unterwegs. Begleitet wird er von Johanna Tschirsch, seiner Kollegin in der Geschäftsführung der Mühle.
Das ist jetzt hier das sogenannte ehemalige Offenstallgelände in Limena. Auch Teil des nachhaltigen Konzepts und natürlich auch kostentechnisch haben wir gesagt, wir gehen in Bestandsgebäude rein.
Seit über 3 Jahren planen und bauen sie die Lerchenbergmühle. Ein Gemeinschaftsprojekt einer Bauern- und einer Müllersfamilie.
Du hast jetzt hier einmal diesen Flachbau. Das war wohl früher mal der Kälberstall, habe ich mir erzählen lassen. Der ist halt komplett, wir können ja auch mal reingucken, der wird halt gerade komplett umgebaut. Und da kommen dann das Labor rein, der Sozialtrakt, ein kleines Lager und der kleine Mühlenladen, das Mühlencafé. Hier siehst du schon, der Boden ist gerade in Arbeit. Hier haben wir auch noch schöne original DDR-Fliesen an der Seite. Da sind wir uns noch nicht so ganz einig, was wir damit machen. Aber ich finde es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und das schöne 70er-Jahre-Braun.
Die letzte Mühle der Stadt Leipzig hat nach hunderten Jahren Handwerk vor kurzem ihren Betrieb eingestellt. Die Lerchenbergmühle will an diese Tradition anknüpfen und das Geschäft weiterentwickeln.
Das ist sozusagen jetzt hier das Herzstück vom Dienstleistungszentrum.
Müllerin Johanna Tschirsch betritt eine große Leichtbauhalle, gefüllt mit meterhohen Stahlsilos und modernster Technik für die Verarbeitung.
Hier wird dann quasi die Vorreinigung, Feinreinigung, Sortierung, Schälung, Verpressung, Toastung, Vermahlung stattfinden von Getreiden, Leguminosen und Sonderkulturen.
Okay, jetzt schmeißen wir mal die Mühle an. Jetzt wird es ein bisschen lauter wieder.
Gerade verarbeiten sie den Hafer von Künnesfeldern zu Mehl. Ein kleiner Betrieb aus Dresden möchte daraus Haferdrinks herstellen. Üblicherweise geschieht das aus Haferflocken und nicht aus Mehl. Die Lerchenbergmühle geht einen neuen Weg.
Die Flocke ist halt eigentlich der falsche Herstellungsweg für einen Drink. Die Flocke wird hergestellt für Müsli und der Drink braucht das nicht. Und das ist ein sehr aufwendiger und technisch aufwendiger, energieaufwendiger Arbeitsschritt.
Außerdem will die Mühle Anlaufpunkt für die Ware von Bäuerinnen und Bauern aus der Region werden. Und Drehscheibe für die Ideen der Lebensmittelhersteller und Start-ups. Die einen können hier ihre Rohstoffe aufbereiten, die anderen mit den Rohstoffen arbeiten und neue Produkte herstellen.
Wir hoffen, dass dann Manufakturen, wie gesagt, mit dem Produkt, dann mit dem Rohprodukt was anfangen können und so erfolgreich dann auch den Hafertrink herstellen können. Und dann wären wir im Rennen und könnten da auch ein paar Tonnen drüber produzieren. Ja.
Der Markt für alternative und vegane Nahrungsmittel wächst dynamisch, gerade in Großstädten wie Leipzig. Für die Maschinen und den Aufbau der Mühle haben Künne und Tschirsch 500.000 Euro vom Land Sachsen erhalten. 2 Millionen kostet das Gesamtprojekt.
Wir haben einen idealistischen Ansatz, wir haben einen betriebswirtschaftlichen Ansatz und wir haben aber auch einfach Spaß an der Sache, solche Dinge mitzuentwickeln. Und da passiert gerade einfach ganz viel. Und Zielstellung ist natürlich, wenn man den ganzen Idealismus jetzt mal weglässt, das muss am Ende muss es schmecken. Ne? Also wenn du Leute überzeugen willst, muss es schmecken. Und da arbeiten wir halt mit vielen Kollegen und Kolleginnen dran, dass da neue Dinge passieren und dass die vor allen Dingen auch regional passieren.
Auch die Verbraucher sollen ihren Weg herfinden. Direkt vor der Mühle führt ein neuer Radweg entlang. Hinter dem Gelände grasen Pferde auf einer Koppel. Landwirtschaft und Lebensmittelhandwerk zum Anfassen. Die Neumüller hoffen auch darauf, Arbeitsplätze vor Ort schaffen zu können. Noch laufen Mühle und teure Technik aber erst im Probebetrieb. Die offizielle Eröffnung findet im Herbst statt, mehr als ein Jahr später als ursprünglich geplant. Robert Künne und Mitarbeiter Simon befestigen einen Wasserkanister an einem Trecker. Die eigene Feuerwehr für den Fall, dass bei der Ernte Funken fliegen sollten.
Also einmal, wir haben selber 800 Liter Wasser mit. Für einen Mähdrescher praktisch, wenn da irgendwas auftritt, dass wir das selber löschen können.
Wieder sind ein paar Wochen ins Land gezogen. Es ist Anfang Juli, Auftakt der Erntesaison. Doch die beginnt mit einer schlechten Nachricht.
Da hat uns jetzt die Realität eingeholt. Also die haben zum 30.06. den Geschäftsbetrieb aufgegeben und die Verträge mit den Landwirten gekündigt.
Das Unternehmen Positerra, über das Künne CO2-Zertifikate verkaufen wollte, wird überraschend liquidiert. Künne hat erfahren, dass der Humusaufbau bei vielen Landwirten nicht ausreichend gewesen sei, um die Versprechen an die zahlenden Unternehmen zu erfüllen.
Boah, das ist erstmal mental, ist ein Thema. Ne? An sich haben wir gar keine Chance. Ne? Das habe ich dir ja vielleicht auch an mancher Stelle schon mal gesagt. So einfach kommt man aus der Nummer nicht mehr raus. Das widerlegt nicht die Sache als solches. Deswegen bin ich auch froh, dass ich im Humus-Klimanetzwerk drin bin, wo wir das auch dann wissenschaftlich untersuchen. Es ist ja nicht so, also im Labor funktioniert es ja. Du musst es aber ja in der Praxis hinkriegen.
Ein Rückschlag, aber keiner, der ihn lange zurückwirft. Noch am selben Tag nimmt er Kontakt mit einem anderen Unternehmen auf, das auch mit Humus-Zertifikaten handelt und Interesse an seinen Daten, Feldern und seiner Arbeit bekundet. Und dann steht die Ernte an, auf einem Feld mit Winterhafer. Das Korn ist mannshoch. Wenn das Feld abgeerntet ist, braucht es nur ein wenig Regen und die Untersaaten sprießen empor und schützen den Boden. Künne sitzt oben auf im Mähdrescher. Arbeitstage wie diese können auch mal 14 oder 16 Stunden lang werden.
Ja, mir macht es die Arbeit Spaß. Also das ist schon schön. Also die beste Ernte ist momentan, auch gerade wo die Früchte halt am Markt eher so zögerlich weggehen, ist einfach den Boden zu beobachten. Und wenn das dort jetzt gut läuft, ist das eigentlich schon die beste Investition, die ich machen kann. Ja. Klar arbeiten wir zweigleisig, also wir machen Boden und wir arbeiten auch in der Veredelung, wo ist die Mühle. Also das ist beide Optionen, das Produkt, was wir haben, das eventuell auch weniger Produkt weiter verbessern, mit kürzeren Wegen zu optimieren, Energieressourcen zu schonen und auf der anderen Seite eben Bodenfruchtbarkeit im Visier zu haben. Ich will das nicht immer an jeder Stelle bemessen, wie gut ich darin bin oder wie erfolgreich. Ob es sich wirtschaftlich trägt, bin ich zuversichtlich.
Auf seinen 300 Hektar Land könnte er am Ende der Saison fast 1000 Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte ernten. Seit kurzem ist er Teil eines Netzwerks von sächsischen Biolandwirten, in dem die Bauern ihre Ernte gemeinsam vertreiben wollen. So erhofft er sich eine bessere Verhandlungsposition und weniger Stress beim Verkauf. Doch sein Blick geht auch heute über das Feld und die aktuelle Ernte hinaus. Sein nächstes Ziel, die Landwirtschaft auf den Kopf stellen.
Also so richtig, richtig radikal sind Veränderungen, wenn wir in Agroforestsysteme reingehen, mit Baumstrukturen wieder machen, mit mehr Wald. Das schaue ich mir an. Also wir haben gerade einen Entwurf, machen für eine Fläche ein Streifenkonzept. Da sind Energiehölzer dabei, aber auch Edelhölzer, die eventuell stehen geblieben werden oder eben nach 20 Jahren geerntet werden können. Ich hoffe, dass wir die Gelder freigegeben bekommen. Und dann wäre das mal mein erstes Agroforst-Projekt. Ich bin mir sicher, dass wir, wenn die Planung durch ist, das vielleicht früher nächstes Jahr dann anfangen würden. Das ist ein Prozess, der ist ganz ehrlich natürlich auch für die nächste Generation. Das geht nicht über Nacht.